In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute auch naheliegenderweise um das Thema Opferschutz gehen. Der Schutz von Opfern im Strafverfahren ist eine zentrale Aufgabe des modernen Strafprozessrechts. Also Opfer von Straftaten, insbesondere von Gewalt- oder Sexualdelikten, sehen sich ja nicht nur mit den direkten Folgen der Tat konfrontiert, sondern erleben häufig auch nochmal das anschließende Strafverfahren als eine zusätzliche Belastung. Lange Zeit standen im Strafprozess in erster Linie die Belange des Staates und des beschuldigten Täters im Mittelpunkt. Und erst in den vergangenen Jahrzehnten hat sich da ein deutlicher Wandel hin zu einer stärkeren Berücksichtigung der Opferrechte vollzogen. Und in diesem Kontext kommt, wir haben es gerade gehört, der Staatsanwaltschaft auch eine besondere Verantwortung zu. Als Herrin des Ermittlungsverfahrens trägt sie eben nicht nur Sorge für eine effektive Strafverfolgung, sondern muss auch im Blick haben, die Interessen der Opfer zu wahren und deren Schutz zu gewährleisten. Das ist, wenn man es hochhängen will, letztlich eben auch eine Frage des Vertrauens der Bürger in den Rechtsstaat, dass man hier als Staatsanwaltschaft vernünftig agiert. Und damit kann auch der Opferschutz nicht nur ein bloßes Nebenziel sein, sondern ist eben integraler Bestandteil einer gerechten und fairen Strafverfolgung. Die Strafprozessordnung schreibt daher in verschiedenen Vorschriften ausdrücklich vor, dass die Staatsanwaltschaft das Opfer über dessen Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten schon mal informieren muss. Das betrifft etwa die Möglichkeit, sich dem Verfahren als Nebenkläger anzuschließen oder die Möglichkeit, Schadensersatzansprüche im Wege des sogenannten Adhäsionsverfahrens geltend zu machen oder eben auch einfach psychosoziale Unterstützung zu erhalten. Und darüber hinaus obliegt es der Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Ermittlungen, auf die Schutzbedürfnisse des Opfers Rücksicht zu nehmen. Das kann etwa bedeuten, dass die Staatsanwaltschaft zu vermeiden versucht, dass Opfer mehrfach vernommen werden. In geeigneten Fällen kann es dann eben durch eine audiovisuelle Vernehmung des Opfers geschehen und die Öffentlichkeit kann auch während einer Vernehmung ausgeschlossen werden, wenn wir in der Hauptverhandlung sind. Und besonders bei Kindern oder traumatisierten Personen, und auch da sind wir wieder in dem Bereich der Gewalt- und Sexualdelikte, ist es dann eben auch die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die Beteiligung am Verfahren so schonend wie möglich zu gestalten. Dazu gibt es also eine ganze Reihe von Vorschriften, von Informationsrechten über die Beteiligungsrechte bis zu konkreten Schutzmaßnahmen. Und die Informationsrechte ist einfach schon mal gemeint, die Opfer haben das Recht, jederzeit über den Stand des Verfahrens informiert zu werden und natürlich auch informiert zu werden, wenn ein Verfahren eingestellt werden soll. Und dazu gehört dann aber auch, dass ein Einstellungsbescheid eben nicht nur ein pauschaler Hinweis ist, dass die Beweislage nicht ausgereicht hat, sondern dass eben dann auch tatsächlich dem Opfer vermittelt wird, aus welcher Perspektive die Staatsanwaltschaft an die Thematik herangegangen ist, welche Belange berücksichtigt werden mussten und warum man nun also dann trotzdem zu dem Schluss gekommen ist, dass es für eine Anklageerhebung für einen hinreichenden Tatverdacht nicht reicht. Und auch bestenfalls dem Opfer dann zu vermitteln, dass das nicht bedeutet, dass man davon ausgeht, dass es die Unwahrheit gesagt hat, dass es gelogen hat und so weiter, sondern einfach nur, dass eine Aussage möglicherweise für sich genommen nicht ausreicht, um einen Tatnachweis zu führen und es an anderen Beweismitteln fehlt. Und dann haben nach wie vor die Verletzten der Straftat die Möglichkeit, sich gegen eine solche Einstellung des Verfahrens zu wenden, können Akteneinsicht nehmen und können eben auch dann später versuchen, als Nebenkläger aufzutreten. Es gibt also erstmal die Möglichkeiten, das Ermittlungs- und das Strafverfahren so auszugestalten, dass die Opfer dadurch möglichst wenig belastet werden. Und hier gibt es dann tatsächlich auch einen Klausurbezug, nämlich insbesondere im Bereich der Revisionsklausur. Denn in der Hauptverhandlung gibt es beispielsweise die Möglichkeit, die Öffentlichkeit auszuschließen. Geregelt ist das, weil es eben nicht nur eine Frage des Strafprozesses ist, sondern natürlich auch beispielsweise in Zivilverfahren oder familiengerichtlichen Verfahren eine Rolle spielen kann, im Gerichtsverfassungsgesetz, nämlich dort in § 171b. Und man sieht an dem B in der Paragraphenbezeichnung mal wieder eine Vorschrift, die nachträglich eingefügt wurde. Also ein Zeichen dafür, dass es gedauert hat, bis der Opferschutz im deutschen Strafprozess überhaupt erstmal eine Rolle gespielt hat. In der Klausur kann es natürlich dann vorkommen, dass dieser Ausschluss der Öffentlichkeit unzutreffend vom Gericht beschlossen wurde. Und dann läge ein absoluter Revisionsgrund nach § 338 Nummer 6 als Verstoß gegen die Öffentlichkeit der Hauptverhandlung vor. Oder auch nur in der Variante, dass der Ausschluss der Öffentlichkeit, während in der Hauptverhandlung sensible Themen erörtert worden sind, nicht rechtzeitig wieder aufgehoben wurde und also noch nicht öffentlich weiterverhandelt wurde, obwohl der Schutzzweck mittlerweile entfallen war. Die gleiche Problematik kann sich in der Revisionsklausur auch bei § 247 StPO ergeben. Der ermöglicht einen Angeklagten, für die Dauer der Vernehmung einer Zeugin oder eines Zeugen zeitweise von der Hauptverhandlung auszuschließen, wenn andernfalls, also durch die Konfrontation, Falschaussagen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen der Zeugin oder des Zeugen zu erwarten sind. Das Recht des Angeklagten auf konfrontative Befragung darf dadurch allerdings nicht beeinträchtigt werden. Er hat also einen Anspruch darauf, selbst Belastungszeugen mit entsprechenden Fragen zu konfrontieren, weil nur er als an der Tat unmittelbar Beteiligter auch in der Lage ist und über Wissen verfügt, möglicherweise Falschaussagen des Belastungszeugens aufzudecken. Rein praktisch also kann der Angeklagte entweder im Falle einer Videoübertragung die Vernehmung aus einem anderen Raum erfolgen, dann kann er anschließend unmittelbar gefragt werden, ob dem Zeugen noch weitere Fragen gestellt werden sollen, und diese Fragen können dann durch das Gericht gestellt werden und so kann das Konfrontationsrecht des Angeklagten gewahrt werden. Oder, falls keine Übertragung erfolgt, verlässt der Zeuge den Sitzungssaal, der Angeklagte wird reingeholt, die Aussage des Zeugen wird ihm mitgeteilt und erhält dann die Möglichkeit, weitere Fragen zu nennen. Dann verlässt der Angeklagte den Saal wieder, der Zeuge kommt wieder rein, wird ergänzend befragt, der Zeuge verlässt wieder den Saal, der Angeklagte wird zurückgeholt und unterrichtet und das Ganze so lange, bis auch alle Fragen des Angeklagten an den Belastungszeugen gestellt sind. Doch hier kann es in der Revisionsklausur passieren, dass dem Angeklagten die Möglichkeit eigener Fragen verwehrt wird oder er erst später wieder, weit nach der Vernehmung des Zeugen, in den Sitzungssaal zurückgeholt wird. Dann hätte die Hauptverhandlung möglicherweise in Abwesenheit einer Person stattgefunden, deren Anwesenheit das Gesetz eigentlich vorschreibt, und es könnte der absolute Revisionsgrund des § 338 Nummer 5 StPO vorliegen. Für die Justizklausur können sich übrigens ähnliche Probleme stellen, wenn richterliche Vernehmungen im Ermittlungsverfahren erfolgen. Denn dann gibt es eine § 247 StPO entsprechende Regelung in § 168c StPO und auch hier können sich Fehler einschleichen, die dann möglicherweise zu einer Unverwertbarkeit der Vernehmung führen. Insgesamt zum Thema Videovernehmung und inwiefern solche Aussagen dann möglicherweise aussageersetzend in die Hauptverhandlung eingebracht werden können, habe übrigens schon mal an anderer Stelle gesprochen, nämlich in der Tutorial-Folge 15. Ein zentraler Punkt für den Opferschutz ist jedenfalls auch die Möglichkeit, sich aktiv am Verfahren zu beteiligen oder unterstützende Begleitung zu erhalten. In diesem Zusammenhang reden wir noch einmal über drei wichtige Maßnahmen, nämlich die Nebenklage, den Zeugenbeistand und die psychosoziale Prozessbegleitung. Die Nebenklage ermöglicht es dem Opfer bestimmter Straftaten, sich aktiv am Strafverfahren zu beteiligen und ist in § 395 folgende StPO geregelt. Die Nebenklage gibt dem Opfer eine eigene prozessuale Stellung und verleiht ihm so eine Stimme im Verfahren. Zulässig ist die Nebenklage insbesondere bei schwerwiegenden Delikten wie Körperverletzungs- und Sexualdelikten, bei Tötungsdelikten, bei Fällen von Freiheitsberaubung, Nachstellung, also Stalking, oder bei bestimmten Formen häuslicher Gewalt. Voraussetzung ist aber trotzdem, dass das Opfer durch die Straftat unmittelbar in seinen Rechten verletzt wurde oder eben jedenfalls als Angehöriger diese verletzten Eigenschaften nach § 373b StPO aufweist. Und dann kann man sich in der Hauptverhandlung beteiligen, eigene Anträge stellen, eigene Beweisanträge stellen, Fragen stellen und Erklärungen abgeben. Und der Nebenkläger hat auch das Recht, bei der gesamten Hauptverhandlung anwesend zu sein, auch wenn er überhaupt nicht als Zeuge geladen ist. Er hat die Möglichkeit, Akteneinsicht zu beantragen und hat auch eben einen Anspruch darauf, dass ihm ein Rechtsanwalt als Nebenklagevertreter zugeordnet wird. Und letztlich auch die Möglichkeit, selbstständig Rechtsmittel einzulegen. Als Nebenkläger kann ich selbst in Berufung gehen oder Revision einlegen gegen ein Urteil, allerdings hier mit einer Einschränkung, nämlich nicht mit dem Ziel, eine andere, möglicherweise eine schwerere Strafe zu erwirken, sondern nur, um überhaupt, falls der Angeklagte freigesprochen sein sollte, eine Bestrafung grundsätzlich zu erwirken. Und der Effekt, der damit auch verbunden sein soll, ist natürlich, dass das Rechtsempfinden der Opfer gestärkt werden soll und auch als Verletzter einer Straftat man nicht das Gefühl haben soll, quasi Objekt eines Verfahrens zu sein, sondern eben sich aktiv einbringen kann, an der Aufklärung der Tat mitwirken kann und damit auch quasi seine eigene Traumatisierung vorbeugen kann. Und häufig ist für die Verletzten einer Straftat auch sehr viel wichtiger, überhaupt gehört worden zu sein im Verfahren. Es kommt nicht darauf an, wie hoch die Strafe jetzt tatsächlich ausgefallen ist, sondern wichtig ist, man hat einem Opfer geglaubt, man hat anerkannt seitens der Staatsanwaltschaft und seitens des Gerichts, dass es Opfer einer Straftat geworden ist und hat entsprechend darauf reagiert, unabhängig davon, wie viel Freiheitsstrafe dann verhängt worden ist. Ein weiteres bedeutendes Instrument ist der Zeugenbeistand. Der ist in § 68b der Strafprozessordnung geregelt und kann eben für die Dauer der Vernehmung und auch sonst im Strafverfahren Zeugen unterstützen, auch dann, wenn es nicht für die eine Nebenklage ausreicht. Das kann durch einen Rechtsanwalt erfolgen, das kann durch eine andere Vertrauensperson erfolgen und jedenfalls geht es darum, den Zeugen während der Vernehmung zu unterstützen, ihn über seine Rechte zu informieren und auch vor übergriffigen oder unzulässigen Fragen des Gerichts, der Staatsanwaltschaft oder der Verteidigung zu schützen. Und insbesondere bei minderjährigen, traumatisierten oder eingeschüchterten Zeugen ist allein schon eine solche Begleitung durch einen Zeugenbeistand von großer Bedeutung. Die Entscheidung, ob ein Zeugenbeistand zugelassen wird, trifft das Gericht oder die Staatsanwaltschaft. In der Praxis wird einem solchen Wunsch eines Zeugen in aller Regel entsprochen. Und der Beistand hat dann eine beobachtende und beratende Funktion. Er darf nicht selbst die Aussage übernehmen, kann aber eben einschreiten, wenn Fragen unzulässig sind oder die Befragung unangebracht erfolgt. Und auch kann er dem Zeugen helfen, seine eigenen Rechte, also berufe ich mich auf ein Zeugnisverweigerungsrecht, berufe ich mich auf ein Aussageverweigerungsrecht und Ähnliches wahrzunehmen und die Risiken, die möglicherweise für einen Zeugen selber in einer Aussage liegen, entsprechend rechtlich mit abzuschätzen. So soll auch da wieder die emotionale Belastung in der Vernehmung reduziert werden und insbesondere dann, wenn es um sehr persönliche oder traumatische Erlebnisse geht. Und ein besonderes Instrument, das allerdings auch erst 2017 in die Strafprozessordnung eingeführt wurde, ist die psychosoziale Prozessbegleitung, über die wir gerade auch schon gesprochen haben. Sie ist eine gerade nicht rechtliche, aber professionell geschulte Begleitung des Opfers durch das gesamte Strafverfahren, kann auch erklären, warum Befragungen möglicherweise konfrontativ erfolgen und richtet sich eben insbesondere dann an schutzbedürftige Opfer wie etwa Kinder, Jugendliche oder Opfer von schweren Gewalt- oder Sexualstraftaten. Anders als ein anwaltlicher Vertreter nimmt aber die psychosoziale Prozessbegleitung gerade keine juristischen Aufgaben wahr. Das ist keine Rechtsvertretung, sondern eine emotionale, psychologische und letztlich auch einfach praktische Unterstützung. Das kann bereits im Ermittlungsverfahren beginnen und dauert bis zum Ende des Strafverfahrens inklusive etwaiger Rechtsmittel und so weiter. Da ist mit umfasst die Vorbereitung auf Aussagen, die Begleitung zu Vernehmung und Gerichtsterminen. Da werden die Abläufe im Strafverfahren erklärt und letztlich auch die emotionale Verfassung etwaiger Opfer stabilisiert. Auch hier wieder ein Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung besteht insbesondere für minderjährige Opfer von Sexual- und Gewaltdelikten und bei Opfern, bei denen eine erhebliche psychische Belastung zu erwarten ist. Das Ganze bedarf dann eines gerichtlichen Beschlusses und den Antrag kann im Augenblick leider nur das Opfer selbst stellen, nicht die Staatsanwaltschaft für das Opfer. Dann aber, wenn die psychosoziale Prozessbegleitung per Gerichtsbeschluss bewilligt ist, übernimmt die Kosten dafür auch der Staat komplett. Ziel ist eben auch hier wieder, Vertrauen in das Verfahren zu schaffen, die Aussagequalität zu erhöhen und vor allem vernünftig mit Ängsten, Unsicherheiten und Erwartungen der Opfer umzugehen und Retraumatisierungen zu verhindern. Zusammenfassend, wir hatten es in der Gesprächsfolge auch schon angesprochen, ist die Strafprozessordnung eigentlich schon an dem Punkt, dass eine Vielzahl effektiver Instrumente zum Schutz von Opfern bereitsteht. Möglicherweise noch nicht genug, wenn man beispielsweise einen Blick auf die Istanbul-Konvention wirft, die noch nicht vollumfänglich umgesetzt ist, aber letztlich nach wie vor helfen die besten Instrumente nichts, wenn sie nicht genutzt und nicht mit Leben gefüllt werden. Und trotzdem sind wir wahrscheinlich mit der Stärkung der Opferrechte in den letzten Jahren auf einem guten Weg. Und das wäre es erstmal gewesen an dieser Stelle für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback gerne in den einschlägigen Podcast-Playern, gerne auch über unsere Homepage Strafstation Berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten, bitte.